Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 25. Juni 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Zum ersten Mal einfach, wer jetzt noch Schocke will, der soll jetzt unbedingt noch von dieser Aktion Gebrauch machen, die wir machen für den Nebelspalter. Dominik, um was geht es genau?
Ja, man kann jetzt ein Abo lösen vom Nebelspalter für 150 Franken. Das ist ein Sonderpreis. Und obendrauf gibt es noch ein Genusserlebnis, das ich selber probiert habe, wirklich exorbitant speziell ist. Nämlich von der Traditionskonfiserie Bachmann in Basel eine Tafel Schocke mit dem Nebelspalter-Logo. Wunderbar zum Essen, zum Geniessen. Und eben obendrauf gibt es ein ganzes Jahr lang gute, liberale, journalistische Informationen.
Und liberale Schocke, oder? Das ist natürlich eine liberale Schocke. Selbstverständlich liberale Schocke. Wir haben nicht so kommunistische Schocke da, sondern liberale Schocke. Aus Basel, der liberalsten Stadt der Welt.
Oh. Gut.
Gehen wir zum Thema vom Tag. Das ist natürlich Alain Berset, wo er soll Generalsekretär werden vom Europarat. Dominik, was ist da der Zwischenstand?
Ja, du sagst es, Zwischenstand. Nach dem ersten Wahlgang ist der Alain Berset vorne. Er hat 92 Stimmen gemacht. Weiterhin ein Estländer, der Indrek Saar mit 78 Stimmen und dann der Belgier Didier Reinders mit 70 Stimmen auf dem dritten Platz. Niemand hat das absolute Mehr, wo 121 Stimmen waren, erreicht. Fast so wie Bundesratswahlen. Darum findet zwischen 4 und 6 ein zweiter Wahlgang statt. Ich nehme an, jetzt sind die Europa-Ratsparlamentarier am Mittagessen. Das dauert in Straßburg natürlich ein bisschen. Darum erst so spät ein zweiter Wahlgang.
Genau, und deshalb wird das natürlich, das Ergebnis wird nicht in Bern einfach kommen. Das können wir dann morgen besprechen. Trotzdem einmal so ein bisschen eine Zwischenbeurteilung. Also erstens muss ich sagen, wenn er nicht gewählt werden würde, das würde ich jetzt schon für einen rechten Affront halten gegenüber der Schweiz. Weil, ich meine, Alain Berset ist jetzt von den Kandidaten, die hier antritt, mit Abstand der profilierteste, weil er ist Regierungsmitglied gewesen und eben in der Regierung von der Schweiz. Und das heisst immer, dass du eigentlich eben ein Siebtel bist, auch Staatschef. Das ist ganz wichtig. Also er hat eine grössere Verantwortung, als zum Beispiel jetzt der Belgier kann vorweisen. Und der andere, der Est, der wäre komisch, weil letztlich noch eine andere estnische Kandidatin für das Amt vom Außenbeauftragten von der EU kandidiert. Aber der Punkt ist, obwohl Europarat und EU nicht das Gleiche ist, wird halt gleich ein bisschen so geschaut. Also eigentlich muss man sagen, wenn es der Alain Berset nicht schafft, dann ist es fast eine aggressive Mitteilung an die Schweiz.
Das kann man schon so sehen. Interessant ist noch, in dieser parlamentarischen Versammlung sitzen 591 Politikerinnen und Politiker und abgestimmt haben 241. Also das ist wahnsinnig wenig, nicht einmal die Hälfte. Die andere Hälfte ist irgendwie gar nicht rum. Oder eben, es heisst ja, wegen Wahlen sind die nicht da in Frankreich, die Franzosen und die Briten. Aber ich finde es schon ein bisschen mindig, wie wenig Leute da mitmachen. Das ist eigentlich auch nicht gut für die Wahl an sich, weil wenn mehr als die Hälfte nicht mitmacht.
Genau, und vielleicht ist es einfach so, dass die Sommerferien schon angebrochen ist. Keine Ahnung, Straßburg ist natürlich heiss. Dann gefällt das vielleicht den Leuten nicht. Keine Ahnung, aber ich bleibe dabei. Berset muss gewinnen und wenn er nicht gewinnt, dann ist das für die ganze Schweiz ein bisschen peinlich. Und natürlich für ihn ist es auch ein bisschen eine Tragödie, weil er sucht ja schon seit langer, langer Zeit, schon als Bundesrat hat er nachher eine internationale Aufgabe gesucht. Das wäre eine, die er sicher gut machen würde, die er gut könnte machen. Aber wie gesagt, wir wissen es erst am Abend. Mal schauen. Gut, wir haben ein anderes Thema. Julian Assange ist plötzlich frei. Dominik, was passiert?
Ja, man hat ihn aus dem Gefängnis Belmarsh in der Nähe von London rausgelassen. Und zwar, weil er einen Deal hat. Also, man hat sich geeinigt, er, seine Anwälte mit der US-Justiz auf einen Deal. Er muss den noch unterschreiben, weil er auf keinen Fall in die USA will, wird er das machen. In Saipan, das ist ein Ort, wo zu Amerika gehört, im Pazifik. Dort wird er den Deal unterschreiben. Er wird sich in einem Fall für schuldig erklären Und zwar, dass er eben Sachen geleakt hat. Und dann wird er zu 62 Monaten Haft verurteilt werden in diesem Deal. Und weil er die bereits abgesetzt hat, kann er dann zurück auf Australien und ist ein freier Mann.
Genau, und jetzt muss man sich mal vorstellen, was da passiert ist. Ich meine, 17 Jahre lang hat die USA eigentlich die Auslieferung wollen und betrieben. Man hat zwar immer so nicht recht gewusst, was man mit dem würde machen, aber es wäre also durchaus möglich gewesen, dass er eine sehr schwere, lange Haftstrafe überkommt. Man hat geredet von bis zu 175 Jahren Haft. Das hätte ja der Julian Assange wahrscheinlich nicht überlebt. Normalerweise überlebt man das nicht. Aber jetzt plötzlich ist einfach April. Was ist da passiert?
Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube halt, es hat mit der Regierung in Washington zu tun. Ich glaube, dass Demokraten da eben halt in dem Julian Assange eben mehr sehen, als einfach einer, der Sachen liegt. Ich glaube auch, man hat sich das wollen loswerden, das Problem. Und darum ist man irgendwann auch weich geworden. Also man hat alle Vorwürfe, alle Anklagepunkte, die Spionage betreffen, hat man gestrichen sozusagen, auf die verzichtet man. Das hat den grössten Teil ausgemacht von den 175 Jahren, die ihm gedroht hätten. Und eben, er muss sich jetzt einfach schuldig bekennen in einem weniger wichtigen Punkt. Und das, ja, man kann da geteilter Meinung sein. Seine Unterstützer sind eigentlich billige, anti-amerikanistische oder den Westen hassende Leute. Auch in der Schweiz gibt es vielsehrige. Oder weil letztlich hat der Assange hat immer verhindert, dass er einen Prozess überkommt, oder? In den USA. Und dort hätte er sich können verteidigen, was Spionage angeht. Und ich glaube, die Chancen wären da gar nicht so schlecht gewesen. Er hat das nie wählen, darum ist es so lang gegangen. Und jetzt wird man dann los. Das ist auch ein Zeichen, das ich nicht so gut finde, weil er hat am Schluss seine Leaks haben Menschen gefördert. An seinen Fingern steckt Blut, weil er Namen und Adressen ins Netz gestellt hat. Und es war ja gar nicht wichtig für das, was sein angebliches Ziel war, nämlich zu zeigen, wie schlimm das die USA im Irak und in Afghanistan vorgeht.
Genau, also ich muss ehrlich sagen, ich habe da wenig Verständnis. Ich finde das eine absolut komische Aktion von der Regierung Biden. Da hast du völlig recht, das ist natürlich die Regierung, das ist ein politischer Entscheid. Zwei Sachen fallen auf. Erstens, die Justiz in Amerika ist schon wahnsinnig beugsam, oder? Man kann mit dieser Justiz kann man langsam alles machen. Mhm. Also wenn Politiker wollen, dass jetzt jemand frei wird, dann kommt er frei. Also der, der 17 Jahre hätte, 175 Jahre hätte müssen ins Gefängnis, der kann plötzlich frei gehen. Und wenn ein Politiker soll ins Gefängnis, wie zum Beispiel Donald Trump, dann geht er ins Gefängnis. Und das tun auch Politiker entscheiden. Also muss schon sagen, Rechtsstaat Amerika, sehr problematisch. Ich tue euch allen empfehlen, macht nie dumme Sachen in Amerika. Das ist nicht mehr eine Justiz, wo ich grosses Vertrauen habe. Das ist mal das Erste. Es ist ein rein politischer Entscheid. Und warum ein rein politischer Entscheid? Der Joe Biden ist im Wahlkampf. Es ist völlig klar, dass die Leute, die du gesagt hast, das sind natürlich Linke in Amerika, die Assange verteidigt haben. Und das sind sehr, sehr Linksextreme zum Teil in der Demokratischen Partei. Und der Joe Biden hat zurzeit eine absolut unverständliche Panik, dass er die Linken verliert, die Linksextremen verliert. Man sieht das auch bei der Israel-Politik, man sieht es bei der Ukraine auch, man sieht es überall, dass der Joe Biden wahnsinnig viel Rücksicht nimmt auf die Linksten von den Linken in seiner Partei. Und da passt das eben rein, dass man den Julian Assange jetzt noch freilässt und sagt, April. Und ich würde auch betonen, was du gesagt hast, ich meine, der hat wirklich sehenden Augen ziemlich viele Agenten und übrigens nicht nur einfach Amerikaner, sondern zum Beispiel Russen, die in Russland für den Westen spioniert haben oder für den Westen geschaut haben, was da läuft. Also Leute, die auf der richtigen Seite stehen und gutes Zeug gemacht haben, die sind in Lebensgefahr geraten. Ich weiss nicht, wie die Bilanz ist, ob es überhaupt, wie viele Leute das gibt, die sogar gestorben sind wegen Assange. Also das ist auf jeden Fall kein Held. Ist auch kein Held von der Pressefreiheit, weil genau, was du gesagt hast, es ist nicht nötig gewesen, dass man nehmen, verraten. Sondern wenn schon, hätte man müssen Missstände verraten, die die Amerikaner hätten wollen zudecken. Und das ist eigentlich nicht der Fall gewesen, sondern hat einfach die ganz normale Spionage Tätigkeit von den Amerikanern, die Chinesen auch machen, die Inder machen, die Pakistani machen, die Iraner machen, alles total gefährdet. Das ist Ausdruck von dem Anti-Amerikanismus, den du völlig richtig siehst und interpretiert hast. Also meiner Meinung nach völlig falscher Entscheid. Es wird dazu führen, dass geopolitisch die Unruhe weiter stehen bleibt. Ich kann euch einfach sagen, wir gehen in unruhige Zeiten. Es gibt sogar Leute, gestern ist im Telegraph ein Artikel von Richard Overy. Das ist ein sehr bekannter Historiker, englischer Historiker, der sagt, der Dritte Weltkrieg, der kommt. Also, es ist unglaublich. Der hat viele Bücher geschrieben, sehr viel beachtete Bücher geschrieben über den Zweiten Weltkrieg. Und der ist jetzt also überzeugt, ist durchaus möglich, dass wir in den Dritten Weltkrieg gehen. Und, es ist ein bisschen ernst. Aber wenn die Zeiten so wahnsinnig ernst sind, dann müsst ihr wirklich schauen, was ihr mit eurem Geld macht. Sucht sichere Anlagen. Und sichere Anlagen, zu dem gehört jetzt eine wichtige Information.
China empfiehlt neuestens, in Silber zu investieren. Silber ist das wichtigste Geldmetall der Geschichte. Investiere jetzt in Silber mit einem S-Deposito von BB Wertmetall. Beim S-Deposito steht das S für Silber, Deposito für Depot. Silber wird sicher in einem Zollfreilager in der Schweiz aufbewahrt. Tägliche Ein- und Auszahlungen sind möglich. Jetzt handeln, lang profitieren. Mehr Informationen unter www.silber-deposito.ch.
Ja gut, wir bleiben eigentlich praktisch gerade beim Thema. Und zwar geht es um ein Memo, das ich heute geschrieben habe. Es geht um eine ganz erstaunliche Tatsache, die meiner Meinung nach in vielen europäischen Medien eigentlich gar noch nicht so richtig realisiert worden ist. Und die Tatsache, die besteht darin, dass Amerika das Jahr 2024 wahrscheinlich zum ersten Mal seit langer, langer Zeit mehr Geld wird ausgeben für den Zinsendienst als für die Verteidigung. Und ich habe es falsch gesagt, das ist das erste Mal in der Geschichte überhaupt von Amerika, dass man für die Zinsen, also für die Schulden von dem Land, mehr Geld ausgibt. 870 Milliarden Dollar wird man ausgeben, um nur Zinsen zu zahlen. Und gleichzeitig ist das Budget von der amerikanischen Verteidigung ist jetzt bei 822 Milliarden. Also man gibt mehr Geld aus, als man für die Schulden braucht.
Ja, und das ist natürlich eine Schwächung am Schluss. Nicht nur von der amerikanischen Armee, sondern generell von Amerika, vom Westen. Und das ist Kritik für eine Schuldenwirtschaft, die ja, glaube ich, seit Jahrzehnten der Fall ist. Oder? Du hast es geschrieben, es ist eben auch eine Supermacht von der Verschuldung. Und Amerika hat nie vorwärts gemacht. Sie haben nie richtig können gross Schulden abbauen. In ganz kleinen Phasen in deiner Grafik sieht man das. Wenn man SOMS Memo Plus abonniert hat, kann man das nachschauen. Oder es hat ganz kleine Phasen gegeben, wo das möglich war, aber generell ist Trend nach oben und er ist immer nach oben. Egal, ob Finanzkrise ist oder die Erholung von der Finanzkrise oder Covid-Krise oder die Erholung von Covid-Krise. Es ist einfach so, der Staat, der verschlingt immer mehr Geld und dass das nicht ewig weitergeht, das ist eigentlich allen Ökonomen, die betroscht sind, klar.
Absolut. Und man muss auch sagen, dass es eine Angelegenheit ist von beiden Parteien.
Exakt.
Wobei man muss gleichzeitig betonen, der Bill Clinton war der letzte Präsident, der ist ein Demokrat, der das angebracht hat, das Ausgleichsbudget, wo auch Schulden hat können abbauen konnte, was richtig war, weil in den 90er Jahren eigentlich die amerikanische Wirtschaft geboomt hat. Das sind
gute Jahre gewesen.
Genau. Deshalb muss man Schulden abbauen, wenn es gut geht. Und nachher fängt es an böse. 9-11, dann kommen unglaublich viele sinnlose Kriege, die Amerikaner sich geleistet haben, die sehr viel Geld gekostet haben. Dann kommt, George W. Bush ist das, dann nachher kommt der Obama. Auch der Obama gibt Geld mit beiden Händen aus, teilweise nicht für Krieg, sondern teilweise auch noch für Sozialstaat und so weiter. Dann kommt der Trump. Und beim Trump muss man auch sagen, auch er hat sehr viel Schulden gemacht. Immerhin hat er Schulden gemacht durch Steuersenkungen. Das ist mir sympathischer, weil die Folge von Steuersenkungen, das ist ja immer das, was die Leute nicht sehen. Die Folge von Steuersenkungen ist immer, dass es nachher mehr Wirtschaftswachstum gibt und man eigentlich wieder mehr Einnahmen macht. Aber leider ist dann Corona gekommen, wo nochmal, wie du es gesagt hast, unglaubliche Schulden nach sich gezogen hat und der Joe Biden hat das weitergemacht. Aber es kann eigentlich so nicht weitergehen. Es ist ganz krass, weil letztlich, es ist eine Regel, die Niall Ferguson aufgestellt hat, ein britisch-amerikanischer Historiker. Es ist noch eine interessante Regel, wo er sagt, eigentlich das Ende von einer Grossmacht, von einem Grossreich, kann man daran erkennen, wenn die Schulden, also die Schuldenlast oder der Schuldendienst mehr kostet als die Armee, dann ist immer schlecht. Und wenn man in der Vergangenheit schaut, ich habe es nachgeschaut, das ist wirklich wahr, also im Römischen Reich ist das eindeutig so gewesen, bei den spanischen Habsburger ist es so gewesen, die auch ein Weltreich hatten, wo aber die Finanzen nie im Griff hatten, im Kopf vielleicht schon, aber nicht im Griff. Die haben praktisch alle drei Jahre hat's einen Staatsbankrott gegeben, im alten Spanien. Frankreich ist auch ein gutes Beispiel von der Französischen Revolution, wo dann nachher dazu geführt hat, dass der König der 16., Ludwig der 16. geköpft worden ist. So schlimm wird's vielleicht nicht mit dem Joe Biden enden oder mit dem Donald Trump, so weit sind wir nicht mehr. Aber es ist nicht gut, es ist keine gute Entwicklung. Mal schauen, wie das weitergeht. Wir gehen zu einem anderen Thema, wo Katharina Fontana, eine von der besten Journalistinnen von unserem Land, gestern in der Zürich-Zeitung aufgebracht hat. Das ist ein Thema, wo wir auch schon ein paar Mal darüber geredet haben, hier auf Bern einfach ursprünglich, und da muss man auch wieder ein Kränzchen wenden, das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, die IWP, das IWP in Luzern, also an der Universität Luzern, hat eigentlich das erste Mal das richtig untersucht, hat Zahlen gebracht, es geht um Beamtenlöhne. Dominik, was gibt es da zu sagen?
Ja, schon vor einem Jahr hat das IWP festgestellt, dass Beamte in der Schweiz deutlich mehr verdienen als in der Privatwirtschaft. Man hat dann ein bisschen Kritik gehört, ja, kann man das vergleichen und so weiter. Man hat jetzt nochmal ein Jahr daran geschafft, das nochmal neuer gemacht, kommt auf nochmal eine neuere Zahl, wo aber dort ist, wo die Erkenntnisse vor einem Jahr auch gewesen sind, nämlich, dass es deutlich besser bezahlte Stellen sind für die gleichen Qualifikationen. Und dann, oder was Katharina Fontana halt nachliefert, oder? Denn es gibt noch die sogenannten Fringe Benefits, also was alles noch dazukommt. Es gibt Ortszuschläge. Man darf auch mit sehr hohem Lohn, oder? Wird noch jede Minute abgerechnet. Man hat so eine Jahresarbeitszeit. Das führt dazu, dass du einfach zum Beispiel jede Woche ein bisschen mehr kannst arbeiten. Dann hast du mehr Ferien. Die Krippe wird auch noch mitfinanziert, was nicht im Artikel vorkommt. Und ich besonders stossend finde, das Bundespersonal, die Bundesbeamten haben eine eigene Bank, oder, wo du und ich und die meisten Zuhörer kein Konto können eröffnen können und wo aber trotzdem eine Bank ist und das Risiko der Eidgenossenschaft trägt. Aufhängen tut sie es bei der absurdesten Personalie eigentlich von diesem Jahr, nämlich ab September wird das Eidgenössische Büro für Gleichstellung von Frau und Mann mit einer Doppelspitze geführt, also je 90%, 180% braucht es da als Chefin und Chef von diesem Büro für sagen und schreiben 32 Mitarbeiter, die 23 Stellen besetzen.
Genau, aber man muss natürlich auch sehen, dass das Büro für Gleichstellung, das ist eine unglaubliche Jahrhundertaufgabe, das ist eine Riesenleistung. Es gibt, glaube ich, keine schwierigere Arbeit auf der ganzen Welt, als für Gleichstellung zu sorgen in der Schweizerischen Eidgenossenschaft, wo wirklich das Land ist der Ungleichheit, der Tyrannei und so weiter. Nein, da finde ich, bist du jetzt ein bisschen frivol. Ich glaube, die Führung von dem Amt, von dem wahnsinnig wichtigen Amt, ist unglaublich anspruchsvoll. Ich finde, es sollten 5 Chefs geben und die sollte man 150% zahlen. Sie müssen aber nur 30% arbeiten, weil das ist so ein Stress. Das ist sonst auch die Ungerechtigkeit, die man da jeden Tag muss erdulden muss. Immer muss sehen, wie die Frauen durch die Strassen getrieben werden, schlecht behandelt werden, angespeust werden, verdienen tun sie nichts für ihre Arbeit. Es ist ganz schlimm. Ich finde, beim VBS mit 12'000 Angestellten, dort finde ich, braucht es eigentlich keinen Chef mehr. Den sollte man abschaffen. Dort kann man sparen. 12'000 Leute, das ist ja nichts. Das sind ja alles Soldaten, hirnlose Roboter, die in den Krieg gehen. Das ist nicht so wichtig. Also, wir sehen, wie Prioritäten sind in der Schweiz. Aber was wir jetzt noch vergessen haben, und das ist ganz wichtig, den Jürg Grossen dürfen wir jetzt wieder mal loben. Der Präsident von der GLP, der will Abhilfe schaffen. Dominik, um was geht es da?
Ja, er hat nämlich eine Motion eingereicht, wo sagt, die Löhne in der Bundesverwaltung müssten marktgerechter werden und nicht stärker steigen als Durchschnittslöhne in der Privatwirtschaft. Und die Lohnanpassungen beim Bund sollen darum zeitlich verzögert erfolgen. Also immer erst dann, wenn Daten zur Lohnentwicklung im Privatsektor vorliegen. Und damit ist er überzeugt, könnte man mehrere hundert Millionen Franken sparen. Und das müsste ja eigentlich zu Freudensprüngen auch bei Links-Grün führen, weil dann muss man weniger bei der Entwicklungshilfe, bei komischen Biodiversitätsprogrammen, wo sowieso nur links-grüne NGOs profitieren und anderen lustigen Sachen, müssen wir den Sparhammer weniger ansetzen. Oder, ja.
Absolut. Und bei mir Grossen ist ist noch interessant, er hat ja das Geschäft im Berner Oberland und er hat uns auch schon ein paar Mal gesagt, und das stimmt, dass er natürlich immer in Konkurrenz ist mit der Bundesverwaltung, ja, und deshalb auch die Löhne für ihn wirklich ein Ärgernis sind. Aber ich habe dann gefunden, es ist auch noch ironisch, es zeigt natürlich auch Berner Oberland, die vielen Bundesbeamten haben dort natürlich auch ihr Ferienhaus. Viele von denen arbeiten ja sowieso schon jetzt im Berner Oberland, nämlich im Homeoffice. Man sieht sie wahrscheinlich gar nie in Bern. Sie kommen am Dienstag mal für eine Sitzung, die geht 33 Minuten und nachher gehen sie wieder heim ins Berner Oberland, ins Homeoffice. So geht es unseren guten, lieben, tüchtigen Beamten. Gut, jetzt noch das letztes Thema. Gentechnik ist natürlich auch so ein Dauerbrenner, obwohl man noch nie, es gibt keine einzige wissenschaftliche Studie auf der ganzen Welt und auch nicht auf dem Mars und auch nicht auf dem Mond, nie nicht, wo zeigt, dass gentechnisch manipulierte Nahrungsmittel, das tönt ja schon so grauenhaft, dass die unsere Gesundheit würden gefährden. Aber das interessiert die Grünen nicht, das interessiert die Linken nicht. Wissenschaft hat sie eigentlich nicht interessiert. Dominik, was ist der neueste Stand?
Ja, weil das so ist, weil eben die Auswirkungen nicht bekannt sind, dass es da wahnsinnige Schäden gibt. Darum gibt es wirklich die Chance, und das finden wir ja gut, dass das Gentech-Moratorium, wo seit bald 20 Jahren gilt, dass das Ende 25 vielleicht wirklich endlich ausläuft. Weil bei der letzten Verlängerung, wo eben bis Ende 2025 gilt, hat das Parlament auch gesagt, ja, man soll jetzt ein Gesetz machen, wo genveränderte Pflanzen, insbesondere mit diesen neuen Methoden, wo so genschermässig Sequenzen rausschneiden. Ganz tolle, wahnsinnig innovative Methodik. Du hast, glaube ich, mal eine SOM-Show gemacht zu dem Thema, mit einem, wo das erforscht. Sehr, sehr interessant. Und dass das möglicherweise ausläuft, das hoffen wir, weil die Schweiz soll ein innovatives Land sein und darum geht es nicht, dass man einfach so etwas faktisch verbietet. Sogar der Tagesanzeiger schreibt in dem Artikel, ein Ende des faktischen Verbots von Gentechnik zeichnet sich ab. Aber jetzt sagen es sind an sich Schwurbler. Schweizer Allianz Gentechfrei, wenn man auf die Website geht, das ist eine Schwurbler-Allianz und die sagt jetzt halt, ja gut, vielleicht schaffen wir es nicht mehr, das nochmals zu verlängern. Zentral ist für uns eine Deklarationspflicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel. Jawohl, ich habe immer gemeint, das gäbe es schon, aber sie wollen es noch deutlicher machen. Auf jede Tomate, auf jeden Apfel, auf jede Birne und vermutlich auch auf jedes Himbeere muss ein Gentech-Kleber.
Gut, das freuen wir uns. Dann haben wir zwei Kleber auf der Banane. Dann haben wir den Fairtrade, WWF, und dann kommt noch der Kleber Gentech, nicht manipuliert drauf, freuen wir uns. Aber ich wollte noch einmal schnell auf den Begriff Moratorium eingehen. Also meine, warum hat man eigentlich ein Moratorium gebracht? Und warum haben die Schweizer die lieben Siechen da zugestimmt? Das ist typisch schweizerisch, oder? Ja gut, dann mal drüber schlafen. Das ist der Witz von einem Moratorium. Der Witz vom Moratorium war, dass man in dieser Zeit vom Moratorium überprüft, ist es jetzt gefährlich oder nicht für uns Menschen? Und man hat es geprüft. Man hat 20 Jahre lang geforscht und geprüft und gemacht. Genau. Und es kommt nichts raus. Und jetzt kommen die frechen Siechen und sagen, ja, jetzt müssen wir es nochmal verlängern. Was ist das für eine, Entschuldigung, Verarschung von den Wählern? Der Wähler hat gemeint, wir machen das Moratorium, weil wir wollen darüber schlafen. Und jetzt haben wir darüber geschlafen und wir haben keinen einzigen Beweis, dass Gentechnologie ein Problem ist für unsere Gesundheit und so weiter. Und wer ein bisschen Ahnung hat von der Geschichte, Entschuldigung, wir machen das schon lange. Wir haben, Zucht ist nichts anderes als Genmanipulation. Es geht halt ein bisschen länger. Unsere Steinzeitvorfahren, die Steinzeitparteien, sollte das wirklich auch mal einmal lernen. Ihre Vorfahren in der Steinzeit, ihre Vorbilder in der Steinzeit sind dort sogar fortschrittlicher gewesen. Nein, hört auf, es ist Zumutung, dass man da Moratorien schafft oder nie mehr aufhört, das ist eine totale Veralberung vom Wähler. Und in dem Sinn, hört auf. Das Parlament hoffentlich hat da die Nerven und macht da nicht irgendwie plötzlich noch einen Gegenvorschlag oder irgendetwas ist durchaus möglich, durchaus denkbar. Gut, das war es von Bern einfach heute, am 25. Juni 2024. Dominik Feusi und Markus Sommer auf nebelspalter.ch. Tönt uns abonnieren. Wer den Journalismus gut findet, wer uns unterstützen will, der soll abonnieren. Das bringt uns am meisten. Zweitens, und das ist ganz wichtig, tönt euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. Dann sind ihr einfach intelligent. In dem Sinn wünschen wir euch einen schönen Tag. Bis morgen wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.